Wunderbar gemacht. Das ist das Thema, das ich gewählt habe für den heutigen Morgen, weil mich diese Thematik lang persönlich beschäftigt hat und auch, weil ich in vielen Gemeinden, in denen ich schon sein durfte, immer wieder den Eindruck bekam, den Psalm 139 zu lesen und zu kennen, ist das eine. Aber an das zu glauben, für sich persönlich, ist nochmal was anderes. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ja, Gott gab mir ein einzigartiges Wesen, ja, aber liebe ich das, was Gott gemacht hat? Entfalte ich das? Bringe ich es ein? Oder gucke ich immer zum anderen und sage, wenn ich so wäre wie der, dann. Und auf diese Fährte möchte ich heute mit euch ein bisschen gehen. Gott mag Einzigartigkeit. Alles in dieser Welt ist einzigartig geschaffen. Von den Temperaturen her können wir uns das jetzt langsam vorstellen, bald kommt der Schnee. In den Bergen hat es schon geschneit. Jede Schneeflocke, die dort vom Himmel fällt, hat eine andere Form. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Ihr seid vermutlich klüger als ich, aber diese Millionen und Milliarden von Schneeflocken und jede einzelne hat eine andere Form. Diese verschwenderische Kreativität, wenn wir Menschen hätten Schneeflocken machen müssen, da hätten wir eine Maschine entwickelt und alle hätten genau gleich ausgesehen, ist effizient. Gott ist nicht effizient, Gott ist kreativ. Gott mag Einzigartigkeit. Alles, was ein Original ist, hat einen einzigartigen Wert. Sonja und ich waren im Oktober in USA. Wir haben Sonjas Mutter besucht und Verwandtschaft und haben dann gleichzeitig auch noch die Reise verbunden mit ein paar anderen Sachen und waren in New York in so Kunstgalerien. Ist jetzt nicht so mein Ding, aber ist auch interessant, mal so einen echten Rembrandt zu sehen oder Monet oder was es da so alles gibt. Das Bild hier ist das teuerste der Welt. Weiß jemand, wer es gemalt hat? Da Vinci, genau, richtig. Leonardo da Vinci. Weiß jemand, wie es heißt? Wow, eine Kunstexpertin hier, genau. Salvator Mundi. Jetzt frage ich noch, das ist eine schwierige Frage. Weiß jemand, wie viel das wert hat? 405,3 Millionen US-Dollar. Ja, also, aber nicht weiter sagen. Also, wenn ich jetzt hier diese Folie kopieren würde und ich würde jedem von euch so eine Kopie verkaufen wollen, sagen wir Schnäppchenpreis 10.000 Dollar, ist ja mein, gegen 450 Millionen ein Schnäppchen. Würde ich sagen, hey, hast du einen Knall, das ist ein Stück Papier. Ja, sobald wir es vervielfältigen, verliert es an Wert. Aber ein Original von einem besonderen Künstler hat einen Wert. Oder das Gleiche im Geigenbau, so eine Stradivari-Geige aus dem 17. Jahrhundert, das kostet ein Vermögen. Kaspar Schmidt sagte, bevor ich den Bibeltext lese, möchte ich das noch kurz lesen, jeder Mensch wird als Original geboren und stirbt als Kopie. Jeder Mensch wird als Original geboren und stirbt als Kopie, weil man andere kopiert. Man möchte sein wie wie andere. Man möchte das machen, was andere machen. Anstatt dass man die Einzigartigkeit sieht, die Gott uns gegeben hat und diese entfaltet und diese einbringt. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele bereitet hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer eintraf. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich habe so ein paar Worte unterstrichen in diesem Bibeltext. Wenn ich zurückgehe, da sieht man so ein paar Worte: bereitet, gebildet, erschaffen, wenn ich weiterblätter, Gestalt annahm, erschaffen, gebildet, mein Leben entstand. Und bevor noch einer von ihr eintraf, warum ich das unterstrichen habe, weiß ich nicht, das passt eigentlich nicht rein, aber keine Ahnung. Gott hat dich und mich einzigartig gemacht. Und in dieser Beschreibung im Psalm 139, wo er davon berichtet, wie wir gebildet, erschaffen, geformt wurden, gebraucht Gott, das Wort Gottes im Hebräischen und es im Deutschen dann auch so wiedergegeben, ganz viele verschiedene Worte. Da war nicht ein Wort ausreichend. Gott hat dich gemacht, Punkt. Nein, gebildet, geformt, Leben entstand, geschaffen, deinem Leben Gestalt gegeben, kunstvoll gebildet. Das ist ein Ausdruck dessen, wie viel Gott sich Gedanken gemacht hat über dein Leben. Gott hat ein Auge auf dein Leben und einen Plan für dein Leben. Und er hatte das schon noch lange, bevor es dich gab. Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Noch bevor du überhaupt einen ersten Atemzug gemacht hast, hat Gott schon seine Hand auf dein Leben gelegt. Dein Leben und mein Leben ist kein Produkt des Zufalls. Irgendwann in den Teenagerjahren habe ich per Zufall erfahren, dass ich nicht geplant war. Ich hätte es lieber nicht erfahren. Ich bin der dritte von drei Jungs, also von dem her, ich war jetzt nicht so ein Unfall nach dem Motto, wir wussten gar nicht, dass sowas passieren kann. Aber eigentlich war die Familienplanung abgeschlossen nach meinen zwei Brüdern. Und ich war nicht mehr auf der Rechnung. Also zumindest nicht auf der Rechnung meiner Eltern. Aber schon auf der Rechnung Gottes. Es war alles okay, meine Eltern hatten mich lieb und war alles gut und richtig, aber so das zu hören, eigentlich hätte es mich gar nicht geben sollen. Das hat was mit mir gemacht. Und ich musste das erstmal verdauen. Und das ging nicht so über Nacht. Da hatte ich schon ein paar Jahre lang zu nagen daran. Aber egal wie du entstanden bist, und ich hatte das Glück von einem Elternhaus, in dem ich geliebt wurde, das hat längst nicht jeder Mensch erleben dürfen. Und manche wurden weggegeben, sind in einem Kinderheim aufgewachsen. Es gibt ganz viele schwierige Erlebnisse, die man machen kann, schon in Kindesjahren. Und trotzdem steht über deinem Leben. Gott hat dich gewollt. Und Gott hat seine Hand schon vom ersten Atemzug, sogar schon noch vor dem ersten Atemzug, auf dein Leben gelegt. Er wollte dich. Manche Menschen werden unbeabsichtigt Eltern, aber es gibt nie ein unbeabsichtigtes Kind. Das gibt es nicht, weil jedes Kind ist von Gott gewollt. Jedes. Weil du Gottes Original bist, darum bist du wertvoll. Menschen haben dir vielleicht was anderes gesagt. Ich glaube, jetzt war es übersprungen hier. Ja, genau. Manchmal hören wir eben, du bist ein Unfall, du bist nicht geplant, du bist nicht gewollt, du bist nichts wert, du kannst nichts. All das zu hören, kann unglaublich wehtun. Und das kann sich so tief einbrennen in unsere Seele, in unsere Gefühlswelt. Und umso wichtiger ist es, nicht diesen Stimmen Raum zu geben in unseren Herzen und Gedanken, sondern auf das zu achten, was Gott über dich sagt. Und Gott sagt, ich habe dich gewollt. Ich liebe dich. Ich habe meine Hand auf deinem Leben. Ich glaube, je mehr wir das uns verinnerlichen, umso mehr wird es uns gelingen, uns anzunehmen, wie wir sind, unsere Stärken und unsere Schwächen, unsere Siege und unsere Niederlagen einzuordnen und unseren Platz in unserem Leben zu finden und mit unserem Leben Gott Ehre zu bereiten. Obwohl sich Gott so viel Mühe gemacht hat, obwohl Gott sagt, jeder Mensch ist einzigartig, ich habe dich je und je geliebt, ich habe meine Hand auf dein Leben gelegt, obwohl wir als Bibelleser und als Christen solche tolle Wahrheiten kennen dürfen, ist es nicht so einfach, fällt es uns nicht so einfach, sich selber anzunehmen und zu lieben. Eigenartig. Ich habe einen Spiegel mitgenommen. Und lass den mal so durch die Reihen gehen. Könnt ihr ein bisschen Geld drauflegen? Nein. Guck mal in den Spiegel und einfach so für dich überleg dir so, was siehst du? So nach dem Motto am Morgen, nach dem Aufstehen, stehst du vor dem Spiegel und sagst, ich kenne dich zwar nicht, aber ich wasche dich trotzdem, weil wir die Augen noch nicht richtig auseinanderbringen. Was sehen wir, wenn wir in den Spiegel sehen? Oh. Manche wünschten, sie wären größer, andere wären gern kleiner. Manche wären gern kräftiger, andere lieber dünner. Die einen hätten gern dünnere Lippen, die anderen dickere Lippen, blondes Haar, braunes Haar, überhaupt Haar. Gerade Zähne, keine Zahnlücke. Eine dünnere Nase, einen kürzeren Hals, einen längeren Hals, breitere Hüften, eine schmalere Taille, einen kleineren Busen, einen größeren Busen. Die Liste könnten wir endlos fortsetzen. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, und ich will einen Zettel euch aushöhlen lassen, was hättest du gern anders? Ich glaube, jedem würde etwas einfallen, manchen vielleicht sogar einige Dinge. Aber es ist nicht nur so, dass wir Mühe haben, dass wir vielleicht herausgefordert sind mit Dingen in unserem Aussehen, sondern es kann auch die Persönlichkeit betreffen. Da gibt es die Introvertierten, die sich schwer tun, auf Leute zuzugehen, ein Gesprächsthema zu finden, mit dem sie sich über jemanden unterhalten können, den sie nicht kennen. Da gibt es die Extrovertierten, die rausplatzen und manchmal denken, Mensch, hätte ich doch zuerst gedacht, bevor ich geredet habe. Und so viele verschiedene auch Persönlichkeitsstrukturen, Gaben, Fähigkeiten und irgendwo steckt das in uns drin, dass wir denken, ach, was der andere so hat und kann, das hätte ich auch gern. So wäre ich auch gern. So würde ich gern aussehen. Und bevor wir uns versehen, sind wir nicht mehr auf der Spur. Ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Wie kann ich der beste Joachim sein, den du dir vorgestellt hast? Sondern, oh, ich wäre gern wieder Martin oder wieder Stefan oder wie die Sonja. Und dann kleiden wir uns wie andere, wir ergreifen den gleichen Beruf, wir laufen vielleicht sogar so. Es ist manchmal lustig, wenn man junge Prediger kennenlernt und sie predigen hört, dann kann man sagen, von wem sie geprägt wurden. Weil sie predigen genau wie ihre Vorbilder. Und wenn jemand eine Konferenz besucht, irgendwo im Ausland und kommt zurück, plötzlich hat sich der Predigtstil verändert, predigt plötzlich wie Rick Warren oder wie sonst irgendjemand. Es ist lustig, wie man das manchmal spürt und erkennt, dass man so in ein Kopierverhalten hineinfindet. Das Problem ist, wenn wir sein möchten wie andere, sind wir nicht mehr wir selber. Dann ist eigentlich das, was Gott dir gegeben hat, deine Einzigartigkeit ist ausgebremst und kommt nicht mehr so zur Entfaltung. Gott braucht nicht 5 Thomas Dauwalter oder 5 Martin Brüsch oder 5 Joachim Schmid. Gott braucht einen, deswegen hat er nur einen von denen gemacht und er braucht dich in deiner Einzigartigkeit. So, ich glaube, jede Menge übersprungen. ...2019 gab es 25 Millionen Schönheitsoperationen. Ein Ausdruck von dem, dass es Menschen nicht leicht fällt, sich so anzunehmen, wie sie sind. Quizfrage. Welche Operation war die häufigste? Weiß das jemand? Nase? Augenlider, genau. Das ist irgendwo da hinten, das ist die Expertenecke da hinten. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer es gesagt hat, aber irgendwo da hinten ist so die Expertenecke. Muss mir nächstes Mal schwierigere Fragen einfallen lassen. Augenlider ist auf Nummer 1. Ich wusste gar nicht, dass, bevor ich die Statistik gelesen habe, habe ich gar nicht gewusst, dass man sich da was operieren lassen kann, aber man kann. Auf Nummer 2 ist Brustvergrößerung oder Verkleinerung und dann geht Nase, kommt aber auch dann schon relativ bald. Da kann man ja alles Mögliche machen. Wäre es nicht einfacher und schöner und vielleicht auch dem Willen Gottes entsprechender, dass anstatt wir an uns rumschnippeln lassen, äußerlich oder innerlich, dass wir sagen, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich hatte auch Phasen in meinem Leben, wo mir das nicht so einfach über die Lippen kam. Ich kann euch genau sagen, was an meinem Körper wenn ich so mich entwickeln hätte können, hätte ich manche Sachen anders gemacht. Ich kann euch genau die Bereiche sagen. Stört mich heute aber nicht mehr. Auch von meiner Persönlichkeit her, mir würde das ein oder andere einfallen, wo ich gern anders wäre. Aber es stört mich auch nicht mehr. Ich hatte so eine Phase, wo ist denn der Spiegel gerade? Da, okay, gut. Ich hatte so eine Phase, wo ich effektiv mich mindestens einmal im Tag vor den Spiegel gestellt habe, habe mich angeguckt und sage, danke Herr, dass du mich wunderbar gemacht hast. Weil das ist, was das Wort Gottes über mich sagt. Nicht, weil ich mich so gefühlt habe. Es ging mir am Anfang nicht so leicht von den Lippen. Aber ich habe es wiederholt. Und ich habe es wiederholt und ich habe es wiederholt. Und heute lebe ich in dieser Zuversicht, Gott hat mich gemacht, wie ich bin. So wie ich aussehe, mit meiner Persönlichkeit, Mit dem, was ich toll finde und mit dem, wo ich finde, hätte auch anders sein können. Aber ich kann es annehmen heute. Ich weiß, es ist Teil von mir und das ist gut so. Und ich brauche nicht mehr unnötig Energie, indem ich mich reibe an dem, was nicht ist. Oder indem ich mich bemühe, vor anderen Leuten anders sein zu müssen, als ich wirklich bin. Das kostet so viel Kraft und so viel Energie und führt dazu, dass wir nicht dorthin kommen, was Gott eigentlich mit unserem Leben vorhat. Oh, das sind nochmal ganz viele Folien, die ich übersprungen habe. Das ist das Problem, wenn ich selber klicke. Ich vergesse immer zu drücken. Aber es sind schöne Eier. Wenn wir unseren Platz einnehmen, können wir uns eben einander unterstützen. Wir können einander helfen. Wir können eigentlich das anfangen zu leben, was Gottes ursprüngliche Idee ist. Ich sehe da so ein Puzzle vor mir mit den 1000 oder 10.000 oder 500 verschiedenen Teilen. Und jedes Teil ist wichtig. 1. Korinther 12 redet darüber, der Leib und die Glieder. Das ist auch so ein Bild davon. Es braucht eben einen kleinen Finger und einen Ringfinger und eine Nase und ein Knie und einen Knöchel. Und es ist doch gut, wenn du Knöchel bist und wenn wir nicht 10 Nasen haben. In Jesaja 43, Vers 7 lesen wir: Bring meine Söhne aus der Ferne, meine Töchter aus allen Winkeln der Erde, die, die nach meinem Namen benannt sind, die ich zu meiner Ehre gemacht habe, die ich gebildet und erschaffen habe. Auch spannend, dass wir in diesem Text auch wieder 3 verschiedene Worte haben für diese Entstehung unseres Lebens. Geschafft, gebildet, erschaffen. Wir lesen in diesem Vers aber, dass wir nicht einfach nur gemacht sind, geschaffen, gebildet, sondern mit einem Ziel. Denn das Ziel heißt, zur Ehre Gottes leben. Wie gelingt es uns jetzt, uns anzunehmen, vor dem Spiegel zu stehen und sagen, danke Herr, dass du mich wunderbar gemacht hast. Und jetzt möchte ich zu deiner Ehre leben. Wie gelingt uns das? Ich glaube, das Erste, was wir lernen können, dürfen, sollen, müssen, ist Lebe. Lebe. Gott hat uns geschaffen, damit wir als Menschen leben. Gott nahm Staub, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. So, die erste wichtige Botschaft, als Gott dir Leben schenkte, lautet: Lebe. Es ist uns so banal, dass wir gar nicht darüber reden. Und das ist ein Problem. Oder kann ein Problem sein. Dass wir so beschäftigt sind mit geistlichen, um nicht zu sagen frommen Themen, wo wir überall korrekt und richtig sein wollen, dass wir gar nicht mehr leben. Gott hat uns geschaffen, zu leben. Zu seiner Ehre zu leben. Aber da bedeutet ja auch, ich lebe. Was für ein herziges Kind. Schade, dass er hier nicht lächelt. Sonst würdet ihr sehen, der hat genau die gleiche Zahnlücke wie ich. Was erstaunlich ist, denn es ist eine Generation dazwischen, es ist mein Enkelsohn. Der kommt, ist bei uns auf dem Balkon, kommt gerade vom Balkon rein und wenn ihr es seht, so die rechte Hand anschaut und den Mund, sieht nicht ganz sauber aus. Stimmt's? Wir waren mit Sonja auf dem Balkon, Sonja hat bei den Pflanzen was gemacht und er hat kräftig mitgeholfen und findet Erde, toll, fühlt sich toll an, kann man auch essen. Schmeckt gut. Kinder. Und ich finde, Kinder sind ein großartiges Beispiel, was es heißt, zu leben. Die sind so unverdorben, so ungefiltert, die leben. Die lachen, die schreien, die tanzen, die hüpfen, die laufen, sie fallen hin, sie stolpern, sie spielen. Alles, was das Leben beinhaltet. Und vielleicht meinte Jesus auch das, er ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber lass uns mal an den Haaren herbeiziehen, als Jesus sagte, werdet wie die Kinder. Ich weiß schon, andere Kontext und so, alles klar, können wir nachher belehren, ich weiß schon. Aber so von den Kindern zu lernen, was es heißt zu leben, essen, trinken, spielen, arbeiten, laufen, lieben, Fehler machen, lernen und so weiter und so fort. Ich begegne manchmal Christen, die sich so bemühen, nichts falsch zu machen, dass sie gar nichts mehr machen oder sich gar nicht getrauen, irgendetwas zu machen, bevor sie nicht hundertprozentig sicher sind, es ist richtig. Es erinnert mich so ein bisschen an das Gleichnis, wo dieser Mann seinen Mitarbeitern verschiedene Talente, Begabungen gab und die ersten zwei fangen was damit an, die setzen es ein und der dritte, der vergräbt es. Der wollte kein Risiko eingehen, der wollte nichts verlieren. Und das war keine gute Entscheidung. Das hat seinem Herrn jetzt nicht gerade begeistert, muss man mal milde zu sagen. Lebe. Wage es zu leben. Wage es zu spielen. Wage es zu lachen. Wage es zu tanzen. Wage es zu stolpern. Wage es hinzufallen. Wage es zu lieben. Und so weiter und so fort. Ich möchte kein Plädoyer dafür machen, dass wir jetzt mutwillig Fehler machen und sündigen sollen. Ich meine überhaupt nicht das. Aber ich möchte ein Plädoyer dafür abzulegen, freudig und mutig zu leben. Und es wird passieren, dass wir uns den Kopf anschlagen. Es wird passieren, dass wir stolpern. Es wird passieren, dass wir hinfallen. Das ist Teil des Lebens, Teil der gefallenen Welt. Wir können das nicht hundertprozentig ausschließen. Ich sehe darin auch kein großes Problem, solange es nicht mutwillig ist. Denn wir können aus diesen Dingen sehr, sehr viel lernen. Der zweite Schritt, der uns hilft, zur Ehre Gottes zu leben, der erste Schritt war Leben. Der zweite Schritt ist, sich selber lieben und annehmen. Annahme bedeutet, ich glaube, dass Gott es am besten weiß. Als er dich gemacht hat, wusste er, was er macht. Da nicht so, nicht gerade der Moment, wo er gerade eingenickt ist und dann ist es passiert. Nein, er wusste es. Er wollte es so. Er wollte dich so. Mit deinem Charakter, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Aussehen. Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Römer 9, Vers 20. Wann immer wir an Gottes Liebe und an Gottes Weisheit zweifeln, entstehen Probleme. Die Wurzel dahinter ist eigentlich Misstrauen. Ich vertraue Gott nicht. Ich vertraue nicht dem, was er mir sagt. Und das ist eine beliebte Taktik vom Feind. Er zieht ständig Gottes Güte und Gottes Wohlwollen und Gottes Zuverlässigkeit in Zweifel. Immer. Siehst du von 1. Mose durch die ganze Bibel weg, ist immer das gleiche Schema. Wir tun gut daran, dass wir dieses Schema kennen und dass wir nicht vielleicht weniger oft drauf reinfallen. Wenn wir nicht vertrauen können, dass Gott an uns interessiert ist, dass er das Beste für uns im Sinn hat, dass er sich überlegt hat, was er gemacht hat, dann ist Tür und Tor geöffnet für Bitterkeit, für Frustration und für Selbstzweifel. Und wir werden uns nicht zu der Frau oder zu dem Mann entwickeln können, zu dem Gott uns machen wollte. Und der dritte Schritt, der uns hilft, zur Ehre Gottes zu leben, ist, dass wir nicht nur auf das Äußere schauen, sondern unsere Aufmerksamkeit auch auf das richten, was Gott wichtig ist, und das ist unser Inneres, unser Herz. Unsere Gesellschaft macht uns was anderes vor. Da zählt die Äußerlichkeit enorm viel. Wie wir aussehen, wie wir uns kleiden, ob wir den neuesten Modetrend mitmachen, was für ein Auto wir fahren, und so weiter und so fort. Schöne Kleider, eine gute Figur, wohlgebräunte Haut, wofür wir Unmengen an Zeit und Geld ausgeben. Gott legt den Punkt ganz woanders. Zieh nicht auf das Äußere, sagt er zum Propheten Samuel, als er da einen König wählen sollte und sich von den Äußerlichkeiten beeindrucken ließ. Sieh nicht auf sein Äußeres und seine stattliche Gestalt. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Lebe zur Ehre Gottes, indem du lebst, indem wir es lernen, uns selber zu lieben und anzunehmen, vor dem Spiegel zu stehen und zu sagen, danke Herr, dass du mich wunderbar gemacht hast. Und indem wir bewusst auch auf die Entwicklung unseres Herzens achten. Vielleicht heißt das für dich, hier zum Klavier zu gehen. Oder zu Hause. Oder in den Wald zu gehen. Oder in den Garten. Und statt deiner Verpflichtung nachzugehen, einen Moment innezuhalten und zu sagen, Herr, hier bin ich. So wie wir es gesungen haben, Jesus, wir sehen auf dich, deine Liebe. Sie will uns verändern. Ich wünsche mir, dass ihr den einen oder anderen Gedanken aus dieser Predigt mitnehmen könnt und dass in euch eine tiefe innere Gewissheit entsteht. Vielleicht ist sie auch schon vorhanden, dann wäre es ja noch schöner. Wo ihr sagen könnt, danke Herr, dass du mich gemacht hast, wie ich bin. Dass du mir mein einzigartiges Wesen gegeben hast. Mit diesem Leben, mit diesem Wesen möchte ich zu deiner Ehre leben. Danke Herr für dein Wort, danke für deine Liebe zu uns. Danke für deine Freundlichkeit, für deine Gnade und Barmherzigkeit. Danke für deine Kraft, die uns formt, die uns begleitet. Wir haben gesungen, Jesus, du stehst höher über allem. Danke, dass das wahr ist. Danke, dass das wahr ist auch für unser Leben. Danke, dass das wahr ist für unsere Biografie. Danke, dass es wahr ist für die Sonnenseiten und für die Schattenseiten unseres Lebens. Jesus, du stehst höher über allem. Und Herr, schenk du uns Mut, schenk du uns Zuversicht zu leben. Schenk du uns Mut, mit dir vorwärts zu gehen und das, wer wir sind und wie wir sind, einzubringen in unsere Gesellschaft, in unsere Familie, in unsere Nachbarschaften, in unsere Gemeinde hinein. Und lass uns Menschen sein, die zu deiner Ehre leben.